Fondsgedanken, der Podcast zum Thema Investmentfonds mit Björn Drescher und seinen Gästen.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Fondsgedanken. Die neue Folge haben wir überschrieben mit Fangaktien. Schreiben Sie die Gesetze der Börse neu oder werden Sie von Ihnen eingeholt? Mein Gesprächspartner ist Frank Thormann. Er ist Fondsmanager für globale Aktien und US-amerikanische Aktien im Speziellen im Hause Schroders. Freue mich, dass Sie da sind. Herr Thormann, die amerikanische Aktienmarkthosse, die sich uns hier seit der Finanzkrise bietet, ist eine der längsten, je nach Betrachtungsweise, die längste Aufwärtsphase, die wir am US-Aktienmarkt bisher gesehen haben. Und sie wird ja von besonderen Werten besonders getrieben. Vielleicht können Sie das mal mit einem Einstiegsstatement uns näher bringen.
Ja, sehr gerne. Es ist richtig, was Sie sagen. Der aktuelle Bullenmarkt feiert bald seinen 10-jährigen Geburtstag. In der Tat, vor ein paar Wochen hat er auch den Allzeitrekord gebrochen als den längsten Bullenmarkt der Aktiengeschichte. Und das ist eine beeindruckende Leistung, wenn wir uns noch zurückerinnern, dass vor wenigen Jahren wir uns noch über Sorgen gemacht haben über das Überleben unseres volkswirtschaftlichen Systems. Und in den letzten Jahren hat die Börse weltweit enorm zugenommen, die US-amerikanische Börse am stärksten mit ca. 380% Gesamtrendite, also Kursgewinne plus Dividenden. Und das ist wirklich eine ganz, ganz beachtliche Leistung. Wodurch ist das getrieben? Da gibt es sicherlich viele Gründe zu nennen, aber ein ganz, ganz wichtiger Grund ist das Thema Technologiebranche, das insbesondere in den USA sehr, sehr stark beflügelt ist. Und innerhalb dieser Technologiebranche sind natürlich vier Unternehmen, die Fangunternehmen, besonders prominent und haben zu diesem Erfolg dazu getragen.
Sprechen wir mal über dieses Akronym FANG, zumal der ein oder andere, wenn er jetzt nach Technologieunternehmen sucht, hinsichtlich der Buchstaben, die in diesem Akronym zusammengefasst sind, vielleicht etwas irritiert wäre, dass der ein oder andere Buchstabe da noch drin ist, obwohl sich Firmen umbenannt haben. Vielleicht erklären Sie uns vielleicht, welche Unternehmen sich in FANG verbinden und welche Story dahinter steht.
Ja, FANG besteht aus vier Buchstaben, jeweils den Anfangsbuchstaben dieser vier Internet- und Technologieunternehmen. Das ist Facebook, Amazon, Netflix und die Firma Google. Und diese vier Firmen verbindet einiges, aber vielleicht am allermeisten, dass alle vier es geschafft haben, durch fantastisch neue Innovationen ihre Kunden zu begeistern und es damit geschafft haben, in alteingesetzte Industrien einzudringen und diese Industrien dramatisch umzuwerfen und zu verändern. Dazu kommt, dass diese Firmen auch für eine gewisse neue Firmenkultur stehen, eine agilere Art und Weise zu arbeiten, wo häufig in kleinen, straffen Teams gearbeitet wird, um eben diese neuen Innovationen sehr schnell voran und an den Markt zu bringen. Deutlich schneller, als das in der Vergangenheit der Fall war. Und nichts zum Schluss. Ein weiteres gemeinsames Merkmal ist der unheimlich große Erfolg, der alle vier Firmen begleitet hat. Alle vier Firmen haben es geschafft, in sehr, sehr kurzer Zeit sich von kleinen, häufig in einer Garage gegründeter Firma zu Weltmarktführerschaft in ihren Branchen hochzuarbeiten.
Also wenn ich eben von den Buchstaben sprach, dann meinte ich das natürlich mit Blick auf Google, dann Alphabet. Jetzt ist es ja so, dass es auch das englische Wort FANG gibt, Reißzahn. Ist das Zufall, dass das auf diese Unternehmen zutrifft und zufällig die gleiche genauso geschrieben wird und eine gleiche Bedeutung hat? Ist das nach Ihrer Ansicht so gewollt oder ist es einfach Zufall?
Ich denke nicht, dass das der Ausdruck ganz zufällig gewählt worden ist. Es gibt da vielleicht schon die eine oder andere Parallele. So ein Ein Reißzahn soll vielleicht ausdrücken eine gewisse Aggressivität oder auch eine gewisse Geschwindigkeit, mit der diese Firmen voranschreiten, um neue disruptive Innovationen auch in den Markt zu bringen. Es ist ja auch der ein oder andere Wettbewerber sozusagen von diesen Reißzähnen schon erlegt worden. Historisch, wenn Sie sich das mal vor Augen führen, hat das früher Jahre oder Jahrzehnte oft gedauert, um ein Produkt global bekannt zu machen und zur Marktführerschaft zu bringen. Und das schaffen diese Firmen regelmäßig heutzutage in Wochen oder Monaten.
Das Thema Disruption hat in diesem Falle natürlich auf jeden Fall auch was mit Verdrängung zu tun. Jetzt ist es so, da haben wir uns ja im Vorfeld auch drüber unterhalten, sollen wir in den Shownotes fangen mit einem A oder mit zwei A schreiben. Es gibt ja auch welche, die sagen, na, Apple gehört da eigentlich mit rein. Wenn wir mal sagen, warum es vielleicht dazugehören könnte, warum es aber, nehmen wir mal das Beispiel, auch Microsoft dazu vielleicht auch nicht reingehört. Was sind Gründe, die dafür sprechen können? Wo ist die Abgrenzung zwischen den Fangs ohne A und den Fangs mit A und vielleicht noch anderen Buchstaben?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, da gibt es kein richtig und kein falsch. Es gibt natürlich Gründe, dass man die ein oder andere Firma noch damit reinnehmen könnte oder sie auch exkluieren könnte. Was für mich jetzt persönlich dafür spricht, dass wir das bei den vier Buchstaben belassen, sind, dass alle der erst vier genannten Firmen sich im Alter deutlich unterscheiden. Wenn wir uns zurückerinnern, die Firma Apple und die Firma Microsoft wurden in den 70er Jahren gegründet, wobei der Rest dieser Fangaktien aus dem Jahre 1990 oder später stammt. Das heißt, im Alter doch wahrscheinlich nur halb so alt sind. Nichtsdestotrotz sind alle sechs Firmen von einem ganz, ganz beachtlichen Erfolg gekrönt. Ein weiterer Unterschied vielleicht noch sind die Wachstumsraten, die diese Firmen an den Tag legen. Wenn wir uns die Firma Apple und die Firma Microsoft anschauen, da beträgt das jährliche Umsatzwachstum in den letzten Jahren, sind wir da eher im einstelligen Prozentbereich, während die Fangaktien da deutlich schneller wachsen, mit Wachstumsraten zwischen 20% und 40%.
Würden Sie sagen, dass diese Unternehmen einzigartig sind? Und wenn ja, was macht sie dazu? Ich sag mal, bei Amazon hat man ja vielleicht auch die Alternative, so Alibaba vor sich. Sind das Alleinstellungsmerkmale, die diese vier haben? Oder ist das etwas, wo man schon sagen muss, es reicht zwar oder rankt zwar vielleicht oben raus, aber sie sind durchaus anderen vergleichbar?
Ja, ich würde mich eher dem letzteren Punkt anschließen. Natürlich sind diese Firmen weltweit bekannt und haben einen Erfolg vorzuweisen, der beneidenswert ist. Sie haben es alle geschafft, sich durch ganz, ganz harte Wettbewerbsverhältnisse durchzusetzen und zu behaupten. Nichtsdestotrotz ist es richtig, es sind sicherlich nicht die einzigen Firmen, die das geschafft haben. Da gibt es noch einige andere, die man da vielleicht mitnennen könnte. Und zwei insbesondere fallen mir ein, einmal die von Ihnen genannte Alibaba oder die andere chinesische Internetfirma Tencent sind sicherlich Firmen, die ähnliche Erfolge verbuchen konnten.
Wenn wir uns jetzt mal so diese Fangs anschauen, das sind ja sehr unterschiedliche Geschäftsmodelle, sagen wir jetzt mal Facebook, Apple, Netflix. Was unterscheidet diese Unternehmen? Ist wahrscheinlich sogar noch relativ einfach, aber was eint sie?
Ja, also über einige der Gemeinsamkeiten haben wir ja schon gesprochen. Es ist die große Innovationskraft, die Geschwindigkeit, die harten Wettbewerbsbedingungen, die sie vorfinden und natürlich auch den Erfolg, den sie letztendlich verzeichnen konnten. Nichtsdestotrotz sind die Unterschiede meiner Ansicht nach größer noch als die Gemeinsamkeiten, denn alle Firmen haben komplett unterschiedliche Geschäftsmodelle und wie Sie wissen, bieten auch komplett unterschiedliche Dienstleistungen an. Ja, wenn ich mal eins durch die Firmen durchgehe kurz. Ja, die Firma Google verdient ihr Geld mit Werbung dadurch, dass sie es den Nutzern ermöglicht, genau und blitzschnell eigentlich alle nur vorstellbaren Informationen zur Verfügung zu stellen. Die Firma Facebook im Vergleich verdient zwar auch Geld mit Werbung, aber nicht durch das schnelle Einsichtbarmachen von Informationen, sondern als Weltmarktführer von sozialen Netzen und hat es ihren Nutzern somit möglich gemacht, in einer ganz anderen Art und Weise sozial zu kommunizieren. Die Firma Netflix verdient überhaupt kein Geld mit Werbung, sondern ganz im Gegenteil, die Kunden mögen es so gerne, dass es keine Werbung gibt und hat durch eine ganz neue und innovative Art und Weise das Medium Film zu konsumieren revolutioniert und begeistert somit die Kunden, die gerne bereit sind, eine monatliche Gebühr dafür zu bezahlen. Und zu guter Letzt, die Firma Amazon, wie wir alle wissen, hat den Einzelhandel revolutioniert mit dem Erfolgsrezept, die Kombination von bester Auswahl, bester Service und das zum besten Preis. Also es gibt, da denke ich, nicht irgendwie ein Geheimrezept oder einen gemeinsamen Nenner, sondern alle dieser Firmen hat auf ihren eigenen Weg zum Erfolg gefunden.
Trotzdem gibt es ja, ich sag mal, Schnittmengen in diesen Unternehmensgeschichten. Deshalb die Frage, gibt es den einen großen Wachstumstreiber, der hinter allen Fangaktien steht, oder sind es mehrere, die Sie in dem Zusammenhang nennen würden?
Einer, der die Firmen wahrscheinlich vereint, ist die Innovation, die Innovationskraft. Die Art und Weise, aus klugen Köpfen tolle Produkte zu bauen. Nichtsdestotrotz sind die Wachstumstreiber schon recht unterschiedlich. Also die Firma Google wird daran gemessen, neue Produkte, neue, bessere Aufarbeitung von Informationen zur Verfügung zu stellen. Facebook profitiert dadurch, dass eine immer stärkere soziale Vernetzung ins Leben gerufen wird. Die Firma Netflix wird sich weiterhin mit Hollywood-Studios messen und der Erfolg wird dann gemessen daran, ob sie es schaffen, weiterhin begeisternde Videos zu kreieren. Und die Firma Amazon kämpft weiterhin gegen den stationären Einzelhandel. Und der Erfolg wird dann gemessen, inwiefern es der Firma gelingt, weiterhin die Kunden zu verschieben vom stationären Einzelhandel hin ins Internet.
Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass gerade in den letzten, ich sag mal, Monaten, Jahreshälfte, erste Jahreshälfte dieses Jahres, aber auch in den letzten zwei, drei Jahren zuvor, die Fangaktien der große Treiber der Kurse in den USA gewesen sind, wenn wir auf die Indizes schauen. Dann gab es aber im Sommer ja auch heftige Einbrüche, vor allen Dingen bei Facebook. Und da stellt sich natürlich die Frage, gleich mal so ein 20%-Rutsch oder so, den wir da gesehen haben. War das für Sie eine Überraschung oder war das etwas mit Ansage, wo Sie gesagt haben, eigentlich haben wir darauf gewartet, dass das früher oder später mal passiert, denn Bewertungen solcher Unternehmen sind schwierig?
Ja, also erwartet einen Kurseinbruch von solchen Größen haben sicherlich die wenigsten, wir selbst eingeschlossen. Nichtsdestotrotz ist es schon, glaube ich, wichtig zu sagen und nicht zu vergessen, dass ein so rasantes Wachstum immer auch erhebliche Gefahren und Risiken mit sich bringt. Wenn Sie es vielleicht mal schaffen, tiefer in so eine Firma reinzublicken, ist es unglaublich schwierig für ein Unternehmen, so lange, so schnell zu wachsen. Und wenn so viel Aufmerksamkeit in das Wachstum gelegt wird, ist es eigentlich nicht erstaunlich, dass auch mal wichtige Dinge übersehen werden und auch noch Fehler gemacht werden. Aber genau wann diese Fehler dann zum Tage kommen, das denke ich, ist schwer bis unmöglich zu prognostizieren. Jetzt insbesondere, Sie sprechen das Thema Facebook an. Die Firma Facebook verdient ihr Geld damit, ihr sehr, sehr häufig auch intimes Wissen über ihre Nutzer so zu optimieren, um damit ihre Werbeumsätze zu maximieren. Und das ist natürlich eine Vorhergehensweise, die den Nutzern schon so klar ist, aber auch an ethische Grenzen stößt. Und diese ethischen Grenzen liegen wahrscheinlich deutlich über gesetzlichen Verpflichtungen. Und dazu kommt noch, dass mit immer zunehmender Größe eines solchen Unternehmens natürlich auch eine soziale Verantwortung, eine Verantwortung an die Gesellschaft zunimmt. Und das im Zusammenhang mit dem Hyperwachstum, denke ich, und hat inzwischen die Firma Facebook auch zugegeben, sind diese sozialen Verpflichtungen da deutlich zu kurz gekommen.
Was lernen wir daraus, dass es solche Rücksetzer zwischenzeitlich gegeben hat? Vielleicht auch gerade mit Blick darauf, dass wir ja zwischenzeitlich auch Situationen erlebt haben, wo es darum ging, ob solche Unternehmen nicht irgendwann eine, ich sag mal, Monopolstellung oder alles dominierende Stellung erlangen könnten.
Ja, das heißt, ich denke, die Thematik in der Firmenanalyse in Bezug auf diese Firmen wird sich verschieben, so dass wir in der Vergangenheit uns sehr, sehr viele Gedanken gemacht haben, ob diese Firmen es denn schaffen werden, sich in der Wettbewerbssituation durchzusetzen. Insbesondere für die 4Fang-Aktien steht das, denke ich, heute nicht mehr so stark in Frage. Die Firmen haben eine ganz, ganz klare Marktführerschaft erlangt. Und wie Sie ansprechen, ist diese Marktführerschaft so, so dominant geworden, dass sich jetzt andere Fragen an die Oberfläche bewegen, wie zum Beispiel Fragen, ist diese Marktführerschaft zu dominant? Und das sind sicherlich Fragen, die im einen oder anderen Fall die Politik und die Regulatoren sich schon angesehen haben. Und das, denke ich, wird sich die nächsten Jahre noch verdichten.
Sie haben eben schon das Thema Verantwortung angesprochen. Da liegt natürlich der Begriff der Corporate Governance und ESG auch nicht weit. Welche Rolle spielt das bei den Unternehmen? Ich kenne ja beispielsweise Ratings für ein Unternehmen wie Amazon, die durchaus von, man kann schon fast sagen, gegensätzlicher Bewertung ausgehen. Der eine sagt, das Unternehmen ist sehr nachhaltig, weil man alles über das Internet bestellen kann. Niemand muss irgendwo hinfahren. Auf der anderen Seite gibt es welche, die sagen, na, guck dir mal an, wie die mit ihren Arbeitnehmern umgehen. Schau dir mal an, was da alles zurückgeschickt wird und dann gar nicht gebraucht wird von denen, die es bestellen. Und dann wird alles geschreddert. Welche Beobachtung machen Sie im Umgang mit ESG-Kriterien um die Fangaktien?
Ja, wir bei Schröders sind davon überzeugt, dass dieses Thema ein ganz, ganz wichtiges ist. Insbesondere in Bezug auf die aktive Einzeltitelselektion und die fundamentale Analyse. Wir sind der Überzeugung, dass es das Unternehmen nur dann nachhaltig erfolgreich sein können, wenn sie im Einklang, in der Balance agieren mit allen Interessenspartnern. Mit allen Interessenspartnern meine ich Kunden und Zulieferern, aber auch Regulatoren, Mitarbeiter, die Umwelt, die Gesellschaft und natürlich nicht zu vergessen die Anteilseigner. Und immer dann, wenn Raubbau getrieben wird zu Kosten einer Interessensgruppe zum Vorteil einer anderen, dann mag das vielleicht kurzfristig gut gehen. Wir sind aber der Überzeugung, dass das langfristig dann auch negative Konsequenzen hat. Deswegen ist das ganz wichtig, in der Firmenanalyse zu berücksichtigen.
Eine Frage, die sich für mich im Umfeld von Fangaktien auf jeden Fall aufdrängt, ist die, inwieweit Fangaktien davon profitieren, von diesem Trend zu passiven Investments. Dass also quasi diejenigen, die Indexinvestments kaufen, automatisch das, was groß und teuer ist, noch weiter nachkaufen und damit noch weiter treiben. Ist das so, dass das hier einen wesentlichen Effekt gespielt hat und wird das nicht gegebenenfalls auch zum Fluch, wenn sich das Bild verdreht?
Ja, ich denke, der Effekt ist eher sekundär. Ein passiver Investor, wie Sie wissen, bildet ja blind einen Index ab. Und dabei kauft er alle Titel in diesem Index proportional. Und proportional in den allermeisten Fällen zu der Größe dieser Firmen. Und die Firmen sind ja meistens marktkapitalisierungsgewichtet in diesem Index. Das heißt, alle Firmen profitieren eigentlich proportional davon. Und wenn man sich die Größe dieser Käufe anschaut im Vergleich zu anderen Bewegungen, ist das, denke ich, das Thema eher untergeordnet. Im Gegenteil, wir sind sogar davon überzeugt, wir als aktiver Investor, dass sich daraus Opportunitäten ergeben, dass ja ein passiver Investor natürlich per Definition alles gleich kauft. Wenn man aber durch eine gute fundamentale Analyse zu wichtigen Ergebnissen kommt, denken wir, kann man das dadurch verwenden, um eben konzentriert sich auf die besten Titel zu konzentrieren.
Wenn man an den einen oder anderen Wert denkt, ich sag mal vor allen Dingen eben über Apple haben wir gesprochen, im Bereich der Fangaktien, welche Rolle spielen dort die, ich sag mal, Aktienrückkaufprogramme in entsprechenden Häusern? Welchen Anteil haben die an der Entwicklung dieser Unternehmen in der Vergangenheit gehabt?
Ja, allgemein gesprochen muss jede Firma erstmal grundsätzlich entscheiden, was mit dem erwirtschafteten Gewinn passieren soll. Und dann kann man entweder die Gewinne zurückinvestieren in die eigene Firma, in die eigene Zukunft, oder man schüttet sie aus an Aktionäre. Und wenn es jetzt um Ausschüttung geht, geht das entweder durch Dividenden oder durch Aktienrückkäufe. Bei den vier Fangaktien ist es so, dass eigentlich fast alle erwirtschafteten Mittel zurück in die eigene Zukunft investiert wurden und auch werden, weil die vier Firmen davon überzeugt sind, dass sie erst am Anfang ihrer Erfolgsgeschichte stehen und es noch unheimlich viele neue Felder zu entwickeln gibt, die dieses Kapital benötigen. Also in allen vier Fällen ist es so, dass noch nie eine Dividende gezahlt wurde und auch Aktienrückkäufe nur in ganz, ganz kleinem Umfang durchgeführt wurden. Das differenziert sich. Sie haben die Firma Apple angesprochen, zu dieser Firma ganz stark. Apple weiß, dass die Jahre des Hyperwachstums vorbei sind. Sie generieren sehr, sehr viel Gewinn und haben relativ wenig Verwendungszwecke für diesen Gewinn. Und diese Firma schüttet ihre Gewinne im großen Stil aus durch Dividenden und auch Aktienrückkäufe.
Also ein Grund mehr fangen, dann vielleicht doch nur mit einem A zu schreiben und nicht mit zweien. Da würde ich Sie doch mit Blick auf die Uhr fortgeschrittenen Zeitpunkts noch fragen wollen. Einleitend haben wir gesagt, schreiben die Fangaktien die Gesetze der Börse neu oder werden sie von Ihnen eingeholt? Würden Sie sich da an einem Fazit versuchen?
Ja, sehr gerne. Ich würde die Behauptung wagen, dass wir uns langsam in ein neues Unternehmenszeitalter begeben. Und dieses Zeitalter mehr und mehr geprägt ist durch Innovation und auch Disruption und sich Technologie immer mehr in den Mittelpunkt schiebt. Und die vier Fangaktien, die wir heute besprochen haben, einen nicht unwesentlichen Teil dazu beigetragen haben. Was diese Firmen und vielleicht dieses neue Zeitalter ausmacht, ist einmal, dass Innovation in kürzester Zeit global skalierbar ist. Also ich kämpfe im Wettbewerb nicht auf lokaler oder regionaler Basis, sondern blitzschnell über die ganze Welt. Ein zweites Umdenken, was wir sehen, ist, dass das Abwenden vom kurzfristigen Denken wieder hin zum langfristigen Denken. Also keine dieser vier Fangaktien ist so erfolgreich geworden, indem sie sich fokussiert haben auf die nächsten Quartalsergebnisse, sondern wir sehen hier per Excellence, dass es sich lohnt, auch langfristig zu denken und zu investieren. Und vielleicht ein letzter Punkt. Ich denke, der Mitarbeiter rückt auch wieder in den Vordergrund. Wenn man sich an eine Fabrik und ein Fließband erinnert, wo Mitarbeiter leicht ausgetauscht werden können, sprechen wir hier vom Gegenteil. Es geht hier darum, die allercleversten Köpfe aus der Welt zusammenzubekommen und das in einer Art und Weise, um fantastische neue Produkte zu entwickeln. Und das geht nur in einer gesunden, angenehmen und positiven Unternehmenskultur. Und diese Unternehmen setzen alles daran, diese Mitarbeiter in den Mittelpunkt wiederzusetzen.
Ja, Herr Thurmann, am Ende einer Sendung frage ich meine Gesprächspartner immer, inwieweit sie eine Literaturempfehlung haben, die entweder speziell zum Thema oder zum Themenkreis Investment allgemein sich zur Weiterbildung anbieten. Haben Sie was für uns griffbereit, wo Sie sagen, das würde ich in den Shownotes Ihnen gerne mit ans Herz legen, das ist eine gute Empfehlung?
Ja, sehr, sehr gerne. Ich denke, zum Investieren sind zwei Aspekte sehr, sehr wichtig. Das eine ist natürlich das Handwerkszeug des eines Investors, Märkte und Firmen gut zu verstehen. Ein zweites, aber mindestens genauso wichtiges Thema ist, sich selbst als Investor gut zu kennen und zu verstehen. Und dazu hat die Psychologie einige ganz, ganz wertvolle Erkenntnisse gewonnen. Insbesondere denke ich da an das Buch vom Daniel Kahnemann, Schnelles Denken, Langsames Denken, mit ganz, ganz vielen spannenden Erkenntnissen über unser menschliches Denken.
Da bedanke ich mich für die Empfehlung, bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch.
Meine bedanke Damen und mich Herren, auch.
Ich weise an dieser Stelle nochmal auf unsere E-Mail-Adresse hin, podcast@fondgedanken.de. So Sie Anregungen zu dieser Sendung haben, schicken Sie uns die doch gerne oder auch Vorschläge für neue Formate und Themen, über die wir hier sprechen können. Ansonsten muss ich sagen, ich habe mein Amazon-Paket, das gestern der Briefträger versuchte zu liefern, heute schon an der Post abgeholt. Ich habe schon mehrfach gegoogelt. Ich habe keinen Facebook-Account, den ich jetzt pflegen müsste und letzten Endes Netflix. Ich schaue meine Videos immer bei Amazon Prime, bin damit aber bestimmt nicht für alle repräsentativ. Ich bedanke mich für Ihr Zuhören und sage wie immer an dieser Stelle aus dem ABC Tower in Köln ein kölsches Tschüss.